Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wenn ich aus dem Haus gehe, ist da eine Straße. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so, weil Straßen sind ja überall. Und wenn ich über diese Straße rübergehen will, dann gucke ich besser vorher, nach links und nach rechts, bringen wir ja allen Kindern so bei, gucke ich lieber vorher, ob was kommt, weil ich will ja nicht vom Auto überfahren werden. Jetzt wagen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre denn, wenn nicht wir gucken müssten, ob ein Auto kommt, sondern wenn die Autos gucken müssten, ob jemand über die Straße gehen will? Die fahren dann nur, wenn frei ist, praktisch wie überall Zebrastreifen. Interessante Idee, oder? Warum haben eigentlich Autos selbstverständlich Vorfahrt in unseren Städten und nebenbei ja auch noch überall Platz zum Parken? Städte gibt es ja im Grunde deutlich länger als Autos, ja? Also wie haben sich die Autos in der Stadt breit gemacht? Das ist alles noch gar nicht so lange her und Antworten auf diese Fragen gibt es im Jahr 1933.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Wir müssen allerdings erst noch mal das Kalenderchen öffnen, ne?
Das machen wir doch gerne. Und zwar auf den 20. September. Da wird jetzt jeder von euch, die uns zuhören, ein ganz, ganz dickes Kreuz machen. Weil nämlich...
Da sind wir in Leipzig. Am 20. September im Zeitgeschichtlichen Forum machen wir eine Stunde History live auf der Bühne. Und zwar über den 30-jährigen Krieg. Würden wir uns sehr freuen, euch da zu sehen. Für Leipzig, 20. September, könnt ihr euch anmelden auf deutschlandfunknova.de. So, und jetzt du.
Ja, und weil es dann immer so schön ist auf der Bühne und wir uns darüber so freuen, machen wir das Ganze noch einmal. Und zwar am 14. Oktober in Nürnberg im Löwensaal beim BR Podcast Festival sind wir dabei. Ihr könnt euch anmelden unter brpodcastfestival.de. Und dort beschäftigen wir uns mit dem Hitlerputsch von 1923.
Jetzt waren wir also in Nürnberg und in Leipzig. Stattdessen, Matthias, kommen wir heute aber nach Athen. Ist ja auch eine beeindruckende Stadt. Und in Athen, da fand ein wichtiger Kongress statt, auf dem viele neue Ideen jongliert wurden, 1933, nämlich der Internationale Kongress moderner Architektur. Weil fangen wir mal so an, Matthias, man muss schon sagen, schon in den 1930er Jahren sind so Städteplanung und Architektur einfach Riesenthemen, riesige Gesellschaftsthemen.
Ja, und das hatte auch einen ganz, ganz handfesten Grund, nämlich zum Beispiel die langfristige Folge der Industrialisierung. Während dieser Phase, vor allem im 19. Jahrhundert, sind die Städte extrem schnell gewachsen, rund um die Fabriken herum. Es gab aber keine oder eine viel zu geringe Infrastruktur, Lebensqualität war nicht vorhanden, wurde oft auch als unerträglich empfunden, das Leben in einer Stadt. Und Industrialisierung brachte natürlich, muss man sagen, auch Umweltzerstörung und all das kulminierte in den Städten.
Wenn wir uns jetzt diese 1930er nochmal so vorstellen, Matthias, da gab es ja eben Städte, die waren wirklich mehr oder weniger noch mittelalterlich, ne? Oder hatten zumindest mittelalterliche Stadtkerne, heillos überbewohnt auch noch. Das passt jetzt wiederum nicht zusammen mit der Industrialisierung, die du gerade angesprochen hast, eigentlich dieser Hightech-Bewegung für die damalige Zeit.
Man könnte fast sagen, es sind Gegensätze eigentlich gewesen. Die Stadtkerne waren teilweise noch mittelalterlich, also für Pferdewagen oder für Pferdekutschen gebaut, geplant für eine wirklich überschaubare Zahl von Bewohnern. Aber die Industrialisierung, die bewirkte eben auch eine Landflucht. Ein Beispiel, Dortmund hatte Anfang des 19. Jahrhunderts rund 4.000 Einwohner und am Ende waren es 45.000.
Also mehr als verzehnfacht.
Eine Verelfachung sozusagen. Und die Überbevölkerung in den Städten, die war quälend. Hinzu kamen natürlich noch sehr harte Arbeitsbedingungen, sehr geringe Löhne am Anfang und tatsächlich marode Wohnverhältnisse.
Also wir hatten diese mittelalterlichen, dicht besiedelten Zentren. Aber wie war denn die Stadt sonst so strukturiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Na, die Innenstädte, die es dann gab, die waren natürlich sehr dicht besiedelt. Es gab die Suburbs, also drumherum, da waren dann Elendsquartiere, unterentwickelte Infrastruktur. Und die Wohnverhältnisse waren dort am schlechtesten, wo besonders viele gewohnt haben, also dort in den Elendsquartieren. Das gab dann zwangsweise natürlich soziale Probleme. Und je mehr die Städte wuchsen, desto mehr Grünflächen wurden natürlich logischerweise verschlungen. Und das schränkte auch die Erholungsmöglichkeiten der Menschen immer mehr ein. Weniger Natur, aber mehr Missstände in den Städten, also kulminierende Probleme.
So, und jetzt landen wir in Athen. Da findet so ein Kongress statt und da sollte diesen Zuständen entgegengewirkt werden.
Ja, das Schlagwort war eine funktionale Stadt, unter anderem in Klammern eben auch eine autogerechte Stadt. Zu den einzelnen Punkten kommen wir natürlich noch während dieser Sendung. Es sollten große Freiflächen entstehen für die Erholung der Menschen. Es sollte eine Trennung geben von Wohnen und Arbeiten, von Industrie und Gewerbe. Und vor allem, es sollte eben eine autogerechte Stadt entstehen. Das lag an der zunehmenden Motorisierung in dieser Zeit. Der Individualverkehr, der nahm zu, mit dem Automobil die Entfernung von Arbeiten und Wohnen zu überbrücken. Das war das Ziel. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als sehr viel zerstört war, orientierte sich der Wiederaufbau des zerstörten Europa oder sagen wir ruhig Deutschlands an der Charta von Athen. Und dieser Kongress, der wurde übrigens maßgeblich beeinflusst von Le Corbusier.
Oh, ein weltbekannter Name, Matthias, aber der ist nicht ganz unkompliziert. Licht und sehr viel Schatten kommen da
ja
auch ins Spiel.
Ja, es ist ein schweizerisch-französischer Architekt, geboren 1887. Er gehört zu den wohl einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Seine Werke und vor allem auch seine Ideen wurden sehr kontrovers diskutiert. Seine Betongebäude, die kreierten den Brutalismus. Das geht nicht auf das Wort brutal zurück, sondern auf das französische Wort für Beton, nämlich Brü, Rohr, Beton, Sichtbeton nennt man ihn heute.
Also bevor wir uns weiter hineinstürzen in diesen Kongress moderner Architektur in Athen 1933, müssen wir über diesen Le Corbusier wahrscheinlich nochmal etwas ausführlicher sprechen, müssen uns an diesen umstrittenen Vordenker irgendwie heranpirschen. Und das machen wir mit der Architektin Ursula Muscheler, die über Le Corbusier und seine Arbeit ein Buch geschrieben hat. Hallo Frau Muscheler.
Hallo.
Vielleicht eine Sache kurz vorweg, Frau Muscheler. Le Corbusier, also der Mann nennt sich selber ja nur der Corbusier, das ist ein Künstlername. Ich habe eine Weile gedacht, das wäre vielleicht sein echter Name. Nee, ist natürlich ein Künstlername.
Ja, oder Corbu.
Ah, da hat er noch verschiedene im Angebot, ja?
Ja, ja, klar.
Okay, das sagt schon auch ein bisschen was über sein Ego aus, oder?
Ja, also er war ziemlich ehrgeizig und auch von sich selbst überzeugt. Das hat ihn ja, wenn man jetzt fragt, was hat den eigentlich angetrieben, der weltberühmteste Architekt zu werden?
Ja.
Dann kann man vielleicht sagen, ja, das war einmal der Ehrgeiz, dann eine gewisse Art Enthusiasmus für alles, was er tat, dann eine Art ideologischer Fanatismus auch und dann natürlich nicht zu vergessen, der unerschütterliche Glaube an seine Berufung, die Welt verbessern zu können und zu müssen.
Da kommt aber einiges zusammen. Helfen Sie uns mal eben bei der Ideologie auf die Sprünge. Was war das? Welche Idee folgte er?
Ja, also zum Beispiel, wenn eine Städte saniert werden, dann musste eben das ganze Pariser Stadtzentrum abgerissen werden und durch kreuzförmige Hochhäuser ersetzt werden. Also er hat sich nie mit einfachen, behutsamen Lösungen zufrieden gegeben.
Aber wenn man
hat natürlich auch sein Charisma ausgemacht.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn da jemand ankommt und sagt, alles platt machen, neu hochziehen, das wirkt natürlich irgendwie wie ein Visionär eben, als der auch galt.
Ja, genau. Und er hat natürlich, das Charisma bestand eben in seinen radikalen Ideen und in dem, was er selber einmal seinen schöpferischen Dämon nannte. Also die haben ihm sehr viele Jünger zugeführt, meistens ganz junge Leute, alles Idealisten, die eben auch die Welt verbessern wollten, die ja damals wirklich nach dem Ersten Weltkrieg auch im Argen lag. Und ja, den hat er sozusagen als Leitstern gedient.
Und jetzt reden wir mal über seine Vorstellung von Architektur und Stadtplanung. Was schwebte Le Corbusier vor? Woran dachte er, wenn er an die Stadt der Moderne dachte?
Ja, also Le Corbusier schwebte eine funktionale Stadt vor. Oder wie er es nannte, eine strahlende Stadt. La Ville Radieuse. Die alten Städte, die waren ja bis dahin gemischt, dicht, schmutzig. Und die sollten abgerissen und neu gebaut werden. Entmischt, weiträumig, hygienisch, mit viel Grün. Und dazu sollten die Funktionen eben Wohnen, Arbeiten und Erholung räumlich entflochten werden und in verschiedenen Bereichen gebaut werden und mit viel Grün voneinander getrennt werden.
Also hier was zum Wohnen, da Gewerbe, hier Industrie und dann eben auch noch Naherholung. Das sind doch aber dann tatsächlich Kategorien, wie Städte heute gebaut werden, oder nicht?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Also diese Funktionentrennung, die da Le Corbusier und die Kongressteilnehmer von 1933 entwickelt haben als These und als Planungsmodell, wurde auch nach dem Krieg dann vielfach umgesetzt.
Wenn ich jetzt aber Wohnen und Arbeiten trenne, muss ich ja von einem zum anderen kommen. Und da kommen die Autos ins Spiel.
Ja, genau. Diese Trennung eben von den drei Bereichen, Wohnen, Arbeiten und Erholung, dann noch die Weiträumigkeit, mit der die Häuser gesetzt werden und die großzügige Durchgrünung, die führten dann natürlich zu einem höheren Verkehrsaufkommen. Und das verhöhte Verkehrsaufkommen, erforderte eine Ausweitung der Verkehrsinfrastruktur. Und dann wollte man ja die einzelnen Bereiche zügig erreichen und deshalb musste der Verkehr, vor allem der Autoverkehr, ungehindert fließen können. Und so begann dann eben auch der Siegeszug der breiten Stadtautobahnen, der Ringstraßen und der Unter- und Überführungen für Radfahrer und Fußgänger. Mhm. Denn auch die Verkehrsarten wollte man ja sauber trennen.
Das ist schon der Ursprung der autogerechten Stadt, oder? Kann man sagen.
Ja, also in den 50er und 60er Jahren beriefen sich ja viele Stadtplaner dann auf Le Corbusier und auf die neuen Thesen der Charta und haben dann die Leitbilder eben erstmal in den 50er Jahren der aufgegliederten und aufgelockerten Stadt entwickelt und in den 60er Jahren der autogerechten Stadt.
Warum hat man da aber eigentlich nur an den, ja heute sagt man ja Individualverkehr gedacht, also so eine autogerechte Stadt, funktional getrennt, da hätte man ja auch an Busse und Bahnen denken können.
Ja, das Auto galt damals eben als Hoffnungsträger, als Modell der Zukunft. Mhm. Die Leute waren auch autoverrückt. Also zwischen den beiden Weltkriegen war es ja nur wenigen möglich, Auto zu fahren. Also Le Corbusier selbst war ja auch Autofahrer. Der hat vorwiegend Modelle des französischen Herstellers Voisin selbst gefahren. Er hat auch ein eigenes Automodell entwickelt, ein Minimalauto sozusagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Volkswagen in Deutschland und andere, also Voisin, kleinen Autos in Frankreich, da war es natürlich dann viel mehr Leuten möglich, Auto zu fahren und die wollten das auch tun.
Zwar cool und futuristisch wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau. Mhm.
Also unterm Strich, was würden Sie sagen, Frau Muscheler, wie viel Le Corbusier steckt in unseren heutigen Städten?
Ja, Le Corbusier kann man da ja nicht trennen. Also er war jetzt nicht der Meinungsführer, der alleinige Meinungsführer. Mhm. Diese Thesen, die er aufgeschrieben hat in der Charta, die hat er ja nicht alleine entwickelt, sondern in Zusammenarbeit mit diesen anderen Teilnehmern. Die haben es ihm ja auch hinterher ein bisschen übel genommen, dass er die
unter
seinem
so gefeiert
eigenen
hat.
Namen
ja.
veröffentlicht hat.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, dass eben seine Jünger, die haben natürlich ihn immer auch als Vorwand genommen oder als Bezugspunkt genommen, um ihre eigenen Stadtmodelle dann eben umsetzen zu können. Und erst in den 70er Jahren hat man dann ja die negativen Folgen der Funktionstrennung allmählich gesehen. Und da gab es dann auch die ersten Forderungen, neue Planungsmodelle zu entwickeln. Und das hat aber dann noch eine ganze Weile gedauert, bis dann Veränderungen dieser Leitbilder, städtebaulichen Leitbilder passierten.
Eine Sache noch, Frau Muscheler, wird es Ihnen nicht vielleicht auch ein bisschen schaurig, wenn man heute weiß, das haben wir bisher noch nicht angesprochen, sollte man aber mal tun, dass Le Corbusier auch Hitler-Fan war? Also wir hatten schon mal seine dunklen Seiten heute angedeutet, in ihm steckte wohl ein Faschist und viele seiner Kritiker sehen das auch in seiner Arbeit und es gibt eben auch so einen Brief, wo er sich sehr positiv über Hitler und seine Vision für Europa äußert. Wenn man überlegt, wie einflussreich dieser Mann war, ist das irgendwo schaurig?
Also er hat sich nicht nur Hitler versucht anzudienen, sondern sämtlichen Diktatoren der Welt. Mhm. Also Mussolini, Stalin, Hitler, der Vichy-Regierung, alle, wo er meinte, die könnten ihm große Aufträge verschaffen, hat er angegangen und sich versucht eben anzudienen. Also ich glaube nicht, dass es politisch, wirklich politisch motiviert war, sondern auf der Jagd nach dem ganz großen Auftrag. Mhm. Und der kommt am besten natürlich von einem Diktator oder am wahrscheinlichsten von einem Diktator.
Was ja mit den Diktatoren teilt, sind vielleicht diese rigorosen Ideen, ne? Die komplette Umstrukturierung von Gesellschaft, Stadt und Architektur dann.
Ja, genau. Das kann man natürlich nur diktatorisch durchsetzen. Und deshalb wäre für ihn der beste Auftraggeber ein Diktator gewesen.
Ursula Muscheler über Le Corbusier. Ihr Buch über ihn findet ihr in jedem gut sortierten Shop. Und danke fürs Gespräch an der Stelle, Frau Muscheler.
Ja, danke für die Einladung.
Der Sommer ist heiß, 1933 an der Côte d'Azur. Die Luft schwirrt über den Schiffen im Hafen von Marseille, als Ende Juli ein paar Dutzend Architekten, Städteplaner und Designer auf der Patris 2 eincheckt. Sie alle starten von hier aus eine Rundfahrt durchs Mittelmeer. Allerdings nicht zum Vergnügen, sondern zum Arbeiten.
Wenn ich nicht fehlgehe, war die Idee von Marcel Breuer, stammte von Marcel Breuer und Gropius, den Kongress auf dem Schiff zu veranstalten, auf der Fahrt von Marseille nach Athen.
Sagt Alfred Roth. Der Schweizer Architekt war damals auf der Patris 2 mit dabei.
Es war eine vorzügliche Idee, auch rein organisatorisch. Nämlich, alles war immer auf dem Schiff. Nicht wie bei übrigen Kongressen, der eine wohnt in diesem Hotel, der andere wohnt in jenem Hotel. Es war immer, alles waren mehr oder weniger beisammen.
2 Wochen ist der Dampfer unterwegs. Von Marseille nach Athen und wieder zurück. Mit an Bord ist auch ein junger, hochtalentierter ungarischer Fotograf, Laszlo Moholy-Nagy. Er filmt die Herren und die wenigen Frauen und hält die Stimmung fest. Und er zeigt Leute, die sich über Pläne von Prag, Berlin oder Paris hängen, die Vorträge in der Schiffsmesse halten oder mit Pfeife im Mund an der Reling lehnen und mit den Kollegen darüber fachsimpeln, wie sie denn aussieht. Die perfekte Stadt. Denn das ist das zentrale Thema dieser Kongresskreuzfahrt. Und einer der Teilnehmer ist der Architekt, Stadtplaner und Möbeldesigner Charles-Édouard Jeanneret-Gris, besser bekannt als Le Corbusier. Und er wird die leitende Figur sein, meint sein Kollege Pierre Vago.
Die Persönlichkeit von Le Corbusier war so stark und so reizend. Also wir waren alle ganz überzeugt, dass eine neue Welt fängt jetzt an, die Welt des 20. Jahrhunderts. Und das war für uns Le Corbusier.
Wenn Le Corbusier durch die damaligen Großstädte läuft, dann sieht er vor allem ein großes Durcheinander. Dreck und Unordnung auf den Straßen, viel zu schmale Gassen, viel zu kleine Wohnungen und viel zu wenig Licht. Also Bedingungen, unter denen kein Mensch freiwillig leben will.
Alles ist verkehrt, gibt keinen Klang mehr, muss neu geregelt werden.
So lautet sein Kommentar zum Stand der Dinge. Wovon er dagegen träumt, das ist das genaue Gegenteil. Eine Stadt, in der alle Viertel einen eindeutigen Zweck erfüllen. In der klar ist, wo die Leute wohnen, wo sie arbeiten und wo sie einkaufen. Und dazwischen weite Grünflächen und breite, funktionale Straßen, auf denen man schnell von A nach B kommt. Bereits 1925 hatte er deswegen einen radikalen Plan entworfen. Er wollte große Teile der Pariser Innenstadt einfach abreißen und durch 18 regelmäßig angeordnete Wohntürme ersetzen. Und dazwischen sollten große Parks entstehen und ein rechtwinkliges System mehrspuriger Straßen für den Autoverkehr. Jetzt, auf dem Schiff, denken die anderen Kongressteilnehmer nicht ganz so radikal, meint Pierre Vago. Le Corbusier hat aber einen enormen Einfluss auf sie.
Wir dachten nicht, dass man zum Beispiel Paris ganz zerstören muss und nur einige Monumente da bleiben. Aber Le Corbusier war Le Corbusier. Er hatte seine riesige Persönlichkeit und eine Kraft und auch die Technik des guten Propagandisten. In jedes Moment seiner Tätigkeit war er ganz absolut, so ist es, das ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit.
Als die Patris II am 10. August wieder in Marseille anlegt, verlässt die Avantgarde der internationalen Städteplanung das Schiff mit einer Reihe von Forderungen. Sie wollen dem Wildwuchs der vergangenen Jahrhunderte ein Ende bereiten und Städte planvoll bauen. Sauber getrennt nach Vierteln zum Wohnen, zum Arbeiten und zur Erholung. Und weil das natürlich bedeutet, dass man innerhalb der Stadt weite Strecken zurücklegen muss, musste man viel Platz für den Individualverkehr einplanen. Damit war der Grundstein gelegt für die autogerechte Stadt. Für uns heute klingt das natürlich fürchterlich veraltet. Vor dem Krieg aber wollten die Städteplaner das Leben der Menschen auf diese Weise von Grund auf verbessern. Und im Jahr 1943, 10 Jahre nach dem Kongress auf dem Schiff, machte sich Le Corbusier die Mühe, alle Pläne schriftlich festzuhalten und veröffentlichte seine Charta von Athen.
Die Charta von Athen 1933, Martin Krinner hat für uns reingeschaut. Und man muss sagen, Matthias, seine ganze Wirkung sollte diese Charta dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entfalten. Denn viele Städte waren zerstört und jetzt ging es um die Frage, wie baut man eigentlich wieder auf?
Ja, und das musst du dir so vorstellen, du stehst vor einem wirklich unüberschaubar großen Haufen Trümmer. Mhm. Straßen, Schienen, Bahnhöfe, Industrieanlagen, Häfen, Wohnungen, alles war kaputt. Und die Instandsetzung von Brücken beispielsweise oder Bahnstrecken, das sehen wir heute auch, oder Wasserwegen, die war eben sehr zeitintensiv. Die Gebäude, die so halb kaputt waren, die wurden meistens abgerissen und neu gebaut. An den Peripherien der Städte entstanden neue Siedlungen und das Material dazu wurde aus dem Schutt gewonnen, den der Zweite Weltkrieg sozusagen hinterlassen hat. Aber vieles war eben auch nicht kaputt. Und dazu gehörten die Wasserleitungen zum Beispiel, die Abflussrohre, die Kanalisation. Und das wurde alles wiederverwendet, indem es einfach so belassen wurde. Und damit war die Struktur der meisten Städte schon vorgegeben. Sie wurden nicht neu, sondern eben wirklich wieder aufgebaut.
Was wir aber hier am Rande schon immer mal besprochen haben, Matthias, Architektur und Stadtplanung so ist ja auch nicht ideologiefrei. Ne? Und jetzt gab es zwei deutsche Staaten, einen westlichen, einen östlichen, eine Bundesrepublik und eine Deutsche Demokratische Republik. Die haben wahrscheinlich auch verschieden wieder aufgebaut.
Aber hallo, in der DDR der damaligen gab es am 15. September 1950 die Grundsätze des Städtebaus. Darin standen 16 Artikel, unter anderem, die Stadt sei Ausdruck des politischen Lebens und des nationalen Bewusstseins des Volkes.
Aha.
Es sei eine harmonische Befriedigung des menschlichen Anspruchs auf Arbeit, Wohnung, Kultur und Erholung. Die Stadt sei zweckmäßig mit monumentalsten Bauten im Zentrum, Wohngebieten mit Kultur-, Versorgungs- und Sozialeinrichtungen. Das war sozusagen sozialistische Baupolitik, wie in den Plattenbausiedlungen übrigens auch nachvollziehbar. In der Bundesrepublik hingegen ging es mehr mit Landschaftszersiedlung weiter. Die Stadtmitte wurde oft zu einem Dienstleistungszentrum. Großsiedlungen gab es dann im Umland der Städte und oft mit dem Erhalt von historisch überkommenen Baukonstruktionen in der Innenstadt. Und wo es ging, eben auch mit der alten Bausubstanz.
Nach 1945, also der große Wiederaufbau der deutschen Städte, auch der europäischen Städte natürlich. Und wenn wir Frau Muscheler folgen, mit der wir heute ja am Anfang gesprochen hatten, dann steckte da eine Menge Le Corbusier drin, also auch eine Menge Charta von Athen. Da sollen wir nochmal nachzeichnen, wie sah es nach 1945 aus so mit der Architektur, nämlich mit Jörn Düvel von der Hafen City Uni in Hamburg. Er ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur, also perfekt für unsere Zwecke. Hallo Herr Düvel.
Guten Tag.
So Charta sind ja immer so eine Sache, Herr Düvel. Ich weiß nicht, wie viele Tausende oder Hunderte von Chartas es gibt, in denen sich irgendjemand zu irgendetwas verpflichtet fühlt oder zumindest bereit erklärt und es am Ende aber doch nicht umsetzt. Aber die Athener Charta, die hat wirklich ihren Weg in die Realität gefunden, oder?
Nein, das hat sie nicht. Aber wie Sie völlig zu Recht bemerken, es gibt etliche solche Dokumente. Die wenigsten Dokumente werden erinnert. Manche Dokumente werden zu einem Mythos. Die Charta von Athen gehört mit Sicherheit dazu. Sie ist mythisch aufgeladen, weil nach 1945 wurde, insbesondere in Deutschland, ein Dokument gebraucht, das unbelastet war. Und dieses vom Nationalsozialismus nicht kontaminierte stellte die Charta von Athen dar, wenngleich das, was in der Charta von Athen niedergelegt war, eigentlich seit über einer Generation bereits ein Allgemeinplatz war. Also mitnichten jenen Zündfunken hatte, der dann diesem Dokument bis heute mitunter nachgesagt wird.
Das heißt, nach 45 ist nicht nach der Athener Charta gebaut worden. Dieser Zündfunke, das wurde verpasst, diese Möglichkeit?
Nein, nicht verpasst, sondern es war längst ein Allgemeinplatz. Wenn wir uns erinnern, was sind denn die Grundlagen dieser Charta von Athen? Die Trennung der städtischen Funktionen. Die Trennung der städtischen Funktionen war nach 1910 längst eine allgemeine Verabredung und innerhalb von Architekten, Städtebauern, Sozialreformern und nicht zuletzt auch Politikern. Also die überkommene Stadt als eine Stadt, die man wie einen kratzigen Pullover schnellstmöglich loswerden wollte und ihn nie wieder überstreifen. So müssen wir uns das vorstellen. Okay. Weil was eine außerordentliche Rolle spielte, war natürlich, gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Verkehr. Noch nicht als ein tatsächlich Erlebter in der Stadt, aber als ein Antizipierter. Und schon 1901 habe ich in den Zeitschriften das erste Mal die Hinweise gefunden, wir müssen unbedingt die Fußsteige hochlegen auf eine Höhe von 3 Meter über dem eigentlichen Fahrverkehr, um beispielsweise den Gefährdungen entgegenzuwirken. Und das sind Ideen, die so schleichend Raum gegriffen haben. Und um 1910, 15 dann waren die allenthalben weit verbreitet.
Das heißt, nach 45 nimmt man diese Charta von Athen nur zur Hand, um zu sagen, schaut, das ist nicht nationalsozialistisch verseucht, was wir hier machen, sondern lupenrein.
Ja, wenn Sie so wollen, man braucht ein Maskottchen. Man brauchte ein Emblem. Ja? Und dieses Emblem war die Charta von Athen. Wunderbar aufgeladen als etwas Internationalistisches, etwas, das mit Fortschritt assoziiert wurde. Also alles, was dem Zeitgeist entsprach. Und um den zu bebildern, mit einem schlagkräftigen Etikett ist die Charta von Athen passgenau das gewesen, was man brauchte, obwohl der Inhalt der Charta weit über diesen kleinen Kreis, der sie 1933 formulierte, hinausreichte.
Wenn wir schon beim Zeitgeist sind, ich habe mich vorhin auch schon im Gespräch mit Frau Muscheler gewundert, und jetzt wundere ich mich bei Ihnen nochmal, Herr Düvel, warum diese moderne Stadt auch eine autofreundliche Stadt sein sollte, mit 3 Meter hohen Bordsteinkanten im Zweifelsfall. Man hätte ja auch damals schon an Busse oder Bahnen oder sowas denken können.
Ach, dem Auto wohnte ein geradezu erotischer Zauber inne. Mhm. Und das Auto versprach einen Aufbruch aus einer Enge. Und wenn Sie an den späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt denken, der 1965 Verkehrsexperte seiner Partei war, der formulierte den Anspruch, den jeder haben solle, ein eigenes Auto fahren zu dürfen, zu müssen geradezu, dafür würden Straßen gebaut werden. Also bis in breiteste Schichten der Gesellschaft hinein war das Auto das Versprechen auf Teilhabe an einem gesellschaftlichen Fortschritt und Wohlstand. Und dahinter wollte niemand zurückstehen. Aber das setzte auch viel, viel früher ein. Schon 1909 beim Wettbewerb Groß-Berlin hatte derjenige, der den ersten Preis zugesprochen bekam, der große Städtebauer Hermann Janssen, seinen Entwurf mit der Bemerkung aufgeladen: kreuzungsfreie Straßen bräuchten wir, damit die Autos sich austoben können. Also Autos wie pubertierende Kinder, denen man Raum geben muss, damit sie ungehemmt und ungestüm vorangehen können.
Sie haben jetzt gerade schon, Herr Düvel, das Wort Teilhabe in den Mund genommen. Jetzt denke ich nochmal an unser Maskottchen, die Charta von Athen. Da ging es ja nun eben auch genau nicht nur darum, dass die Stadt autofreundlich wird, sondern irgendwie auch menschenfreundlicher und man jetzt nicht wie unter dem Primat der Industrialisierung irgendwo zwischen Fabriken und Kohle lebt, sondern einen eigenen Platz hat. Ist das denn aus Ihrer Sicht nach 45 diese Idee jetzt auch unabhängig von der Charta von Athen umgesetzt worden?
Sagen wir so, unsere Moral ist nicht die unserer Väter oder Großväter. Und was wir unter einer lebenswerten Stadt verstehen, verstanden unsere Großväter mitnichten darunter. Das heißt, die Vorstellungen und Vorlieben haben sich geändert. Und als nach dem Krieg es darum ging, Städte wieder aufzubauen, wollte man sie nicht so wieder aufbauen, wie man sie gehabt hatte, weil alles Schlechte wurde auf diese alte Stadt projiziert. Die Stadt war gleichsam der Sündenbock für alle möglichen Verfehlungen. Und das, was man sich erträumte zunächst, war positiv belegt. Dazu gehörte beispielsweise die Stadtautobahn.
Vielleicht betrifft das auch so die Innenstädte, wie die umstrukturiert worden sind, weil da hat das, ich sag mal, das Kapital, von mir aus auch der Markt, hat da auch wieder geschickt Zugang gefunden.
Nee, auch wieder, das setzte viel, viel früher ein. Sie erreichen mich in Hamburg, deshalb möchte ich ein Hamburger Beispiel Ihnen vorstellen, das alle kennen, das Chielerhaus im Kontorhausviertel gelegen. Wenn Sie am Bahnhof ankommen und Sie sagen einem Taxifahrer, bring mich bitte in die Altstadt, dann sagt er Ihnen, Sie brauchen gar nicht erst einsteigen, die Altstadt gibt es nicht. Das, was einmal Altstadt war, ist kurz nach 1900 losgelassen worden. Stattdessen kam eine völlig neue Typologie von Bauten. Wenn die europäische Stadt 2000 Jahre lang auf engstem Raum arbeiten, verwalten, erholen, konsumieren und dergleichen mehr versammelt hatte, dann reifte eben die Idee schon kurz nach 1900, diese Häufung von Funktionen unbedingt zu entzerren. Und zur Entzerrung gehörte, dass in der Altstadt künftig monofunktional Verwalten vorherrschen sollte. In Hamburg ist diese beispiellose Stadtzerstörung, die damals stattfand, längst geadelt als Weltkulturerbe, etwa mit dem Chielerhaus von Fritz Höger. Das, was dann wenige Jahre, Jahrzehnte später in ähnlicher Diktion erfolgte, aber mit einer anderen architektonischen Gestaltung, erscheint uns heute als hässlich, als furchtbar, als tot, weil in der Stadt eben lediglich verwaltet und konsumiert wird, aber niemand mehr wohnt. Mhm. Aber noch einmal, das Ganze setzt nicht nach 1945 ein, sondern hatte 1945 schon eine fast ein halbe Jahrhundert währende Geschichte.
Jetzt versuche ich mal zusammenzufassen, Herr Düvel, weil was ich bei Ihnen raushöre, ist, dass im Grunde nach 1945, jetzt bei allen Baustellen, die wir angegangen sind, nur fortgesetzt wurde, was sich im Grunde schon vorm Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang abgezeichnet hat. Vielleicht war nur der Unterschied, dass dann plötzlich Platz war, aufgrund der Zerstörung, all diese Ideen noch konsequenter umzusetzen?
In der Tat, der Weg war bereitet oder der Boden war bereitet, weil das, was vor dem nur unter großen Mühen erreicht werden konnte, schließlich gehörte in der Stadt alles Einzelnen. Und diese Einzelnen mussten entweder überredet oder enteignet werden. Und das ist in einer liberalen Gesellschaft ungleich schwerer als in einer geschlossenen Gesellschaft. Und deshalb hatte sich das lange verzögert. Nach 1945 glaubte niemand, dass Grundbücher noch eine Rolle spielen, sondern jetzt wähnte man den Moment gekommen, dass endlich das seit Generationen neu Gedachte auch in der großen Fläche umgesetzt werden könne. Und weil dann nur 3 Jahre später mit der Währungsreform in Deutschland die Grundbücher gleichwohl wieder eine große Rolle spielten und Besitz nichts war, was man gemeinschaftlich einbringen wollte, zumindest nicht in der Masse, hatten die zuständigen Akteure, also Architekten, Städtebauer, nur Schaum vorm Mund und sprachen von den verpassten Chancen, also der restaurativen Republik.
Und das andere, was ich bei Ihnen raushören würde, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist, dass Sie nicht allzu happy sind mit dem, wie sich unsere Architektur und unser Städtebau so nach 45 entwickelt hat.
Oh, ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass ich mit das, was sich räumlich prägte, nämlich das Verlassen von Straße und Platz, sagen wir so, die Hoffnung, die damit unsere Väter und Großväter verbunden hatten, entsprechen nicht den Wünschen, die wir heute mehrheitlich haben. Und das schafft in der Tat eine gewisse Wehmut.
Was sind das für Wünsche, die wir heute haben?
Ich weiß nicht, ob wir heute Wünsche haben. Unsere Gesellschaft ist so fragmentiert, dass wir ganz viele unterschiedliche Wünsche haben. Ein Wunsch, der zumindest in der öffentlichen oder in der veröffentlichten Meinung eine überaus große Rolle spielt, ist die Verkehrswende. Also das Abschiednehmen vom eigenen Auto, nicht das Verbieten des eigenen Autos, aber aus Vernunft dem eigenen Auto zu entsagen, um damit auch lebenswertere Städte ermöglichen zu können. Aber Sie merken schon, wenn ich in solchen Konjunktivkonstruktionen spreche, ich weiß nicht, ob das tatsächlich, was in der veröffentlichten Meinung präsent ist, auch dem entspricht, was tatsächlich dem Bürger in der Stadt an Wunsch.
Also Sie fragen sich, wie viele Leute ihr Auto doch noch lieben und es gerne behalten möchten.
Na, sagen wir so, in unserem Land gibt es 80 Millionen ganz grob gerundet Einwohner und diese 80 Millionen Einwohner leben in 20 Millionen wiederum etwas grob gerundet Wohngebäuden. Von diesen 20 Millionen Wohngebäuden sind 16 Millionen Einfamilienhäuser. Das heißt, nur 3 Millionen etwas über sind im mehrgeschossigen Wohnungsbau untergebracht. Jetzt, wo wir beide miteinander telefonieren, schaue ich auf die gegenüberliegende Straßenseite. Das ist eine geschlossene Korridorstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein 5-geschossiges Wohngebäude. Ich selber wohne auch in einem solchen. Aber das ist die Minderheit. Also das, was kleine Kinder als Stadt aufmalen, die geschlossene Straße, den geschlossenen Platz, das gibt es kaum. Der Großteil unserer Bürger im Land wohnt im Einfamilienhaus. Und im Einfamilienhaus hält der Bus nicht alle 10 Minuten vor der Tür oder die Straßenbahn klingelt sich nicht den Weg frei und bittet zum Einsteigen. Sondern in der großen Fläche kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich Alternativen zum eigenen Auto gibt.
Das ist auf jeden Fall immer noch ein dicker Punkt zum Nachdenken, den uns Jörn Dübel hier gerade noch mit auf den Weg gegeben hat. Danke fürs Gespräch, Herr Dübel.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Jetzt hat diese Charta von Athen halt schon 90 Jahre auf dem Buckel. Ne? Und das Konzept der autogerechten Stadt ist nicht wirklich neu. Und Matthias, in vielerlei Hinsicht sind wir gezwungen, endlich mal wieder neu zu denken. Welche Konzepte für die Zukunft der Stadt hätten wir denn so im Angebot?
Naja, ich sag mal, auf der Ministerebene von Bund und Ländern gibt es seit Jahren Debatten, wie kann man eine Stadt eigentlich krisenfest machen? Wie gehen wir mit den zum Beispiel verlassenen Innenstädten um, wenn große Kaufhausketten nach und nach schließen müssen? Was geschieht eigentlich mit deren riesigen Immobilien, meistens in guter Lage in der Innenstadt? Wie bekommt man eigentlich überhaupt wieder Leben in die Innenstädte und wie bekämpfen wir Armut und Sinnentleerung des Lebens in den verlassenen und oft heruntergekommenen Wohnquartieren und so weiter und so weiter. Es gibt also jede Menge Fragen und Ideen zur Lösung zumindest, die gibt es auch.
Aber im Grunde heißt es ja, wir müssen uns von diesen alten Vorstellungen verabschieden und die Stadt umbauen.
Ja, das passiert ja auch schon. Es gibt überall Vorrang für den berühmten ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr und vor allem auch für das Fahrrad. Viele Städte werden in der Innenstadt umgekrempelt. Aber es geht ja nicht nur um Umweltfragen, sondern die Städte sollen ja auch lebens- und liebenswert werden wieder oder bleiben. Sie sollten Kultur und Arbeit miteinander verbinden und das ist eben sehr viel schneller gesagt als getan.
So ein Umbau dauert, klar, aber Ideen, die gibt es ja schon. Und eine sattelt quasi direkt bei Athen auf, bei der Charta von Athen, wobei sie vieles anders machen will, nämlich die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. 2007 schon mal unterzeichnet und dann 2020 quasi nochmal mit einem Update versehen, nämlich die neue Leipzig-Charta. Und wo wir in Sachen Stadtentwicklung stehen, wo wir da noch hingehen könnten, das wollen wir jetzt besprechen mit Peter Jakubowski vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Und er hat zum Beispiel das Buch veröffentlicht, Die Stadt der Zukunft. Hallo Herr Jakubowski.
Einen schönen guten Tag, Herr Dichmann. Ich freue mich, dass Sie sprechen können.
Ja, mich auch. Und steht das denn jetzt aber drin in dieser Leipziger Charta, Herr Jakubowski, wie die Stadt der Zukunft aussieht oder was steht da drin?
Wir haben zumindest eine ganze Menge Wege ausformuliert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir da hinkommen können. Ja, also die neue Leipzig-Charta von 2020, das ist, ja, wie es auch so bezeichnet ist, ein Leitdokument für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Und was das bedeutet, da kommen wir sicherlich ja im Gespräch noch ein bisschen drauf. Vielleicht darf ich 3-4 Sätze auch dazu sagen, was das, glaube ich, auch fundamental unterschiedliche Verfahren auch zur ja angesprochenen Charta von Athen ist.
Ja, unbedingt. Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die sollten wir mal herausarbeiten. Fangen wir Gemeinsamkeiten an. Oder wollten Sie mit den Unterschieden beginnen?
Nein, also Gemeinsamkeiten sind, glaube ich, die, und das können wir gerne an den Anfang stellen, dass sozusagen die Diagnose auch vor 90 Jahren gar nicht so grundsätzlich anders war, nämlich die, dass ein gedeihliches und lebenswertes Leben in der Stadt, also das Leben für die Menschen, wirklich von ja so ein paar Knackpunkten abhängig ist. Und damit komme ich so auf die wesentlichen Aspekte. Einerseits geht es darum, dass wir die Stadt nicht den ja auch ökonomischen Interessen von Unternehmen und aber auch Individuen unterordnen wollen, sondern dass wir diese Balance brauchen zwischen tatsächlich dem, sage ich mal, Kollektivgutstadt, in der wir ja alle leben, wohnen, arbeiten wollen. Und das wurde auch damals schon herausgearbeitet. Ja, das ist eigentlich super spannend.
Kann man nicht alles einfach nur mit Fabriken vollklatschen, ne? Das geht nicht.
Das ist genau der Punkt und das war natürlich, dann kommen wir zum Unterschied, damals noch etwas anderes, da natürlich Wirtschaften, gerade so in dieser Hochphase auch der Industrialisierung mit sehr viel Emissionen an Lärm, an Staub, an Qualm verbunden war, weshalb ja ein Leitprinzip der Charta von Athen diese funktionale Trennung beinhaltet. Wohnen, arbeiten, erholen, sollte mehr oder weniger an unterschiedlichen Orten stattfinden. So, und dann hat sich tatsächlich, und das steht ja auch in dem Charta-Text drin, das Thema Verkehr ergeben. Ja.
Man muss halt von einem Punkt zum anderen kommen, ne? Von Erholung zur Arbeit zu wohnen.
So genau, das ist der Punkt. Und während es anfänglich gut funktionierte, haben wir da sicherlich das Thema der autogerechten Stadt, ich sag mal, tja, als Mammutaufgabe für die nächsten 50 Jahre in der Stadtentwicklung uns einverleibt. Weil wir jetzt, und das ist schon ein wirklich wichtiger Punkt, auch im Ökonomischen natürlich integriert handeln wollen. Wir wollen eine Stadt der kurzen Wege haben. Wir wollen Nutzungsmischung haben. Wir wollen da, wo es möglich ist, nahe an dem Arbeitsplatz wohnen. Das ist natürlich nicht überall möglich, aber wir haben natürlich einen wirtschaftsstrukturellen Wandel erleben den mit der Digitalisierung, dem großen Trend zur Dienstleistung weiter. Da wird das möglich, ja, dass man ohne diese gesundheitlichen und anderen Belästigungen tatsächlich auch näher dort wohnt, wo man auch arbeitet. Und das macht einiges aus.
Aber das heißt, Herr Jakubowski, da müssen dann wieder Bankenviertel, Büroviertel, Industrieviertel, Gewerbeviertel mit Wohnviertel, Erholungsviertel und was weiß ich nicht noch wie vielen Vierteln wieder integriert werden. Letztlich die Stadt wieder komplett umgekrempelt werden.
Da sind wir natürlich auch genau, ich sag mal, an dem Knackpunkt. Wir sind bei der Leipzig-Charta natürlich uns voll und ganz bewusst Und vielleicht eine ganz interessante, wichtige Unterscheidung nochmal. Diese Charta ist in einem breiten europäischen Konsens entwickelt worden, auch schon unter Beteiligung auch von Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden und Ähnliches. Das heißt, es ist nicht nur ein Papier, das in dem Fall der Bund, also Deutschland und seine Ratspräsidentschaft, ja, ins Internet gelegt hat, in der Hoffnung, dass das schon klappen wird. Ja, da können wir gleich auch nochmal drauf kommen. Also Umbau im Bestand, das ist das ganz große Thema. Und dabei haben wir eben diese Handlungsdimensionen. Wir wollen in puncto Gerechtigkeit deutlich nachlegen. Wir wollen die Städte grüner machen, aber eben auch produktiv. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Sie gesagt haben. Wir wollen schrittweise den Weg gehen, diese funktionalen Trennungen da, wo es möglich ist, aufzuheben, ein bisschen zu perforieren und mehrere Nutzungen möglich zu machen, dass wir eben auch, ich sag mal, über den Tag und über alle Tage der Woche eine genutzte Stadt haben. Das ist ja so der Punkt, der mit Leben gefüllt wird. Ja.
Die anderen beiden Punkte, die Sie aber gerade angesprochen haben, finde ich auch noch interessant. Gerechter und grüner sollen die Städte werden. Nehmen wir vielleicht, ich meine, es gibt viel zu tun, da haben wir uns ja schon drüber verständigt, aber packen wir die beiden Sachen vielleicht mal an. Also wie macht man eine Stadt zunächst mal gerechter?
Gerecht heißt insbesondere, ne, wir Stadtplaner und Stadtentwickler, wir denken ja in Räumen und in Teilräumen, dass es ganz zentral ist, dass wir A, bei der Stadtentwicklung, bei den Bemühungen einer guten Stadtentwicklung keine Teilräume vergessen. Ja, dass wir tatsächlich auch nicht nur dorthin gehen, wo schon Geld und Lebensqualität ist, sondern tatsächlich auch die Überlegung anstellen, wie können wir einen Ausgleich hinbekommen, was Grünräume, Naherholung in der Stadt angeht, vielleicht das Erhalten von Parks. Aber da geht es natürlich auch um Bildungsinfrastruktur, Bildungseinrichtungen, ja, dass wir also wirklich ein Augenmerk auch auf die Gebiete legen, in denen es vielleicht noch nicht so rund läuft, wie man sich das sowohl als Verantwortlicher in der Stadt als auch als Bürgerinnen und Bürger natürlich wünscht. Das ist so ein Punkt.
Gerecht bedeutet auch grüner, habe ich gerade schon rausgehört. Das wäre jetzt nun der zweite Punkt. Denken wir mal, Herr Jakubowski, an diesen heißen Sommer, den wir gerade erleben, gerade in so Großstädten, 40 Grad plus kann da mal kommen, heißer Beton, wenig Abkühlung. Muss man da sozusagen auch dem Klimawandel ein bisschen Tribut zollen?
Eindeutig ja. Eine riesige Herausforderung und die liegt natürlich in der Umsetzung. Ich glaube, wir wissen mittlerweile eine Menge darüber, was helfen kann. Ja, technisch sagen wir das Grünvolumen, also Bäume jedweder Art, die am besten natürlich auch noch den neuen klimatischen Bedingungen trotzen können, aufbauen. Statt dunkler, schwarzer, anthrazitfarbener Flächen mehr helle Flächen, dass auch Hitze abgestrahlt werden kann. Wir brauchen natürlich eben Grünflächen, vielleicht auch eine Wasserinfrastruktur, was das Offenlegen kleinerer Flüsse, Bäche angeht, um tatsächlich Kühlung zu schaffen. Das ist wirklich ein Knackpunkt, der für alle Räume wichtig ist. Wir sind uns aber zutiefst bewusst, dass das eine Herkulesaufgabe ist. Und vielleicht kann ich kurz was dazu sagen, warum. Wir sehen natürlich wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer, auch in ihrer Stadt, gerade jetzt einen heißen Sommer. Die Bäume darben jetzt schon. Ne? Viele Baumpatenschaften gibt es, dass wir privat versuchen, im öffentlichen Raum zu gießen. Aber worauf ich hinaus will, die Faktenlage ist die, dass im Moment auch viele alte, große Bäume absterben. Allein diese zu ersetzen, führt natürlich nicht zu der gleichen Wirkung, die die großen alten Bäume hatten. Das heißt, wir haben im Moment auch wirklich die Gefahr und vielfach natürlich auch die reale Entwicklung, dass wir teilweise erstmal grün einbüßen in den Städten. Das ist ein großes Problem. Und wenn wir dann über Verkehrswege und Ähnliches sprechen, ne, Sie fahren mit dem Fahrrad tatsächlich über eine groß versiegelte Kreuzung bei vielleicht 40 Grad, dann kann sich jeder vorstellen, dass das erstmal auch nichts mit Lebensqualität und Mobilität zu tun hat. Und das Ganze kostet Geld, das muss man auch sagen. Pflanzen, entsiegeln und tatsächlich auch die Pflege dieses Grüns. Und da sind wir noch gar nicht bei Erholung. Das ist aber natürlich auch nicht zuletzt im Angesichts der Erfahrung der Corona-Pandemie so, dass natürlich auch Stadt nicht allein Beton und Stein sein kann, um dort eine hohe Lebensqualität zu haben, sondern wir brauchen auch hier das Grün zur Erholung, vielleicht zur Ausübung neuer Sportarten. Und da müssen wir, glaube ich, sehr stark drauf achten, Es sind viele, sage ich mal, Wege auch bundesseitig eingeschlagen, geebnet, wo der Bund auch Investitionen finanziert. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das geht nur in Schritten. Die Städte müssten das selbst umsetzen. Wir brauchen die Finanzen und wir brauchen auch das Personal dazu. Ne? Weil die Bäume, wenn sie mal gesichert sind, die wachsen zwar von alleine, aber im Zweifel müssen wir sie gießen und pflegen. Das ist leider so.
Die Stadt der Zukunft, so heißt ein Buch von Peter Jakubowski, und genau diese Stadt der Zukunft haben wir eben mal, ich sag mal kurz, entworfen am Reißbrett. Danke fürs Gespräch, Herr Jakubowski.
Ich habe zu danken.
Vielleicht fasse ich zum Schluss noch mal ganz kurz Le Corbusier und seine Mitstreiter der Charta von Athen zusammen. Wir haben also eine funktionale Stadt, große Straßen und können von zu Hause schnell geradeaus zur Arbeit brettern, von da schnell wieder zurückbrettern und dann noch zum Einkaufen brettern und vielleicht in den Park brettern. Das, Matthias, muss man sagen, sind wahrscheinlich nicht mehr die Vorstellungen heute einer lebenswerten Stadt für uns, oder?
Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Also es hat im Prinzip eine Umkehrung der Präferenzen gegeben. Also aus einer Stadt des Individualverkehrs ist manchenorts tatsächlich schon eine Stadt geworden der Arbeit, der Erholung und des Lebens sogar. Und mit einem hohen oder zumindest höheren Freizeitwert als früher für die Menschen, die dort leben. Vor allem die Bedeutung des Autos hat eine andere bekommen und die Begrünung der Flächen in einer Stadt ist auch sehr viel wichtiger geworden als früher. Es wird heute alles anders gesehen, eben auch anders bewertet. Und das hat etwas mit tatsächlich gestiegenem Umweltbewusstsein zu tun und der viel, viel größeren Umweltverschmutzung, mit der wir uns jeden Tag auseinanderzusetzen haben. Und wenn eine Metropole wie Köln, München oder Athen im Moment im Sommer unter einer gelben Glocke liegt, die Menschen nur mit Maske auf die Straße gehen können oder die Temperaturen in den Innenstädten immer weiter und weiter steigen, dann versteht, so glaube ich jedenfalls auch der Letzte, dass wir in unseren Städten etwas grundlegend ändern müssen.
Schauen wir uns das doch demnächst einfach mal an in Leipzig und in Nürnberg, wie es da so bei euch aussieht. Da ist eine Stunde History live auf der Bühne. Denkt dran, wenn ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr euch Tickets ergattern. Und für heute war es das erstmal mit uns. Ich freue mich schon besonders aufs nächste Mal, muss ich sagen. Denn dann kommen die Jiu-Jitsu-kämpfenden Suffragetten ins Spiel. Falls ihr gar keinen Plan habt, was das sein soll, locker bleiben, klären wir ja nächste Woche. Ich bin Markus Dichmann, bis dahin eine gute Zeit. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.